Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, kann Beten eigentlich schiefgehen? Kann Beten womöglich Sünde sein? Eine ziemlich ungewohnte Frage, zugegeben. Eher würden Sie vermutlich sagen, zu wenig beten. Zu wenig in der Bibel lesen, in den Gottesdienst gehen, ein geistliches Leben führen, das könnte ein Versäumnis, vielleicht sogar eine Schuld sein. Aber sind nicht betende Menschen eigentlich davor gefeit, zu sündigen? Etwas abgewandelt nach dem Sprichwort, wer betet, sündigt nicht. Immerhin wenden sich diese Menschen doch an Gott. Das kann doch nicht falsch sein. Das Evangelium, das wir gerade gehört haben aus dem Lukas-Evangelium, ein Gleichnis von Jesus, wirft uns diese Frage geradezu vor die Füße. Da ist ziemlich unmissverständlich vom Scheitern eines Gebetes die Rede. Das gibt Anlass, darüber nachzudenken, was eigentlich wesentlich ist. Und was auch schwierig werden kann beim Beten. Schauen wir nochmals auf die kleine Geschichte. Zwei Menschen sind auf dem Weg zum Tempel. Der eine kommt regelmäßig, ein treuer Kirchgänger sozusagen. Der andere ist selten da und traut sich kaum rein. In der letzten Reihe nimmt er Platz, eher ein Zaungast. Wem sind wir näher? Um es gleich vorwegzunehmen. Ich bin nicht der Meinung, dass ich mich nur mit dem einen oder mit dem anderen identifizieren muss. Vielmehr rechne ich damit, dass der Blick auf beide mir etwas zeigen kann. Ich verstehe Jesus mit seinem Gleichnis als ein Spiegel für mich und für uns alle. Ich sage das deshalb, weil die christliche Kirche sich schon früh mit dem Zöllner identifiziert hat und sich von dem Verhalten des Pharisäers ganz weit weg bewegt hat, ihn abgelehnt, gesagt hat, das ist typisch Judentum, typisch jüdisch. In diese Tradition möchte ich mich heute Morgen nicht stellen. Sie ist besonders deshalb fatal, weil sie in der Sympathie für den Zöllner besserwisserisch auf den Pharisäer herunterschaut und damit genau das tut, was Jesus kritisiert. Nennen wir es einmal vorläufig geistliche Arroganz. Außerdem ist diese Tradition, das ist klar, versteckt oder offen antisemitisch, deshalb kommt das für uns als Kirche nicht in Frage. Also schauen wir genauer hin. Lassen wir uns von Jesus den Spiegel vorhalten. Entdecken wir den Pharisäer auch in uns? Was genau ist das Problem? Dieser Mann betet. Wir dürfen ihm also gleichsam mit Jesus in sein Herz sehen. Er vergleicht sich. Vielleicht ist er an diesem Morgen unsicher gewesen und hat gesagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie die Räuber, die Ungerechten, die Ehebrecher, wie dieser Zöllner da drüben. Mit Leuten, die die 10 Gebote nicht halten, möchte ich nichts zu tun haben. Warum tut er das? Er tut das, um sich selber zu vergewissern. Er möchte sicher sein in seinem Leben, an sich was festhalten. Ich tue all das nicht. Also halte ich mich an die Gebote Gottes. Ich engagiere mich in der Gemeinde. Ich spende für Brot für die Welt oder die UNICEF. Ich engagiere mich für andere Aktionen, diakonisch oder missionarisch, weltweit. Ich besuche kranke Menschen und so weiter. All das ist dem Frommen oder der Frommen, weiten wir es mal aus, ja nicht vorzuwerfen. Das Problem ist, dass es hier anfängt mit dem Messen und Vergleichen und sich besser fühlen als andere. Und genau das hält der Pharisäer Gott hin und beansprucht einen Lohn dafür. Also das wird im Beten schwierig. Wenn wir anfangen, uns an die Stelle eines Richters zu setzen, uns über andere zu überheben und zu sagen, danke Gott, dass ich nicht so bin wie die. Oder ich bitte dich, dass ich nicht so werde wie der. Hochmut gegenüber anderen, aber auch dieses Anspruchsdenken gegenüber Gott, das ist eine unglückselige Verbindung. Dieses Doppelpack ist Sünde, sagt Lukas. Und Jesus sagt am Ende des Gleichnisses, wer sich selbst erhöht, wird am Ende erniedrigt werden. Schauen wir auf den anderen Mann, die andere Person. Einer, der beruflich viel Erfolg hat, vielleicht ein großes Haus, ein schickes Auto fährt, würden wir heute sagen, er gehört zu den Erfolgreichen in der Gesellschaft, obwohl er ein schlechtes Image hat. Er gehört zu den Zolleinnehmern, also zu denen, die mit den Römern paktieren und sich wahrscheinlich doch auch den ein oder anderen Euro in die Tasche schieben. Wir haben die Geschichte von Zachäus bestens im Ohr. Sie kommt ein Kapitel später im Lukasevangelium. Dort wird das ausführlich beschrieben, was für ein Typ das sein könnte. Sein Gebet allerdings hebt Jesus als gutes Beispiel hervor. Es könnte kürzer und schlichter kaum sein. Gott, sei mir Sünder gnädig. Keine großen Worte, kein Geplapper, keine Vertuschung oder Beschönigung, kein Schieben auf andere. Er sagt Gott, wie es ist. Und Jesus lädt dich damit ein, lädt mich damit ein und sagt, schau doch mal und hör in dich rein. Bist du bereit, diese einfache Bitte zu sagen? Heute Morgen, wann auch immer. Oder denkst du, warum sollte ich das eigentlich? Ich bin doch nicht so böse. Ich habe doch nichts verbrochen. Während der Pharisäer die Sünde also bei anderen sucht, entdeckt sie der Zolleinnehmer bei sich selbst in einer Art Sternstunde der Selbsterkenntnis. Er braucht dazu keinen Propheten. Wir kennen die Geschichte, die heute am Sonntag eigentlich auch noch gelesen werden müsste, vom König David und seinem Ehebruch und seinem Mord und dem Propheten, der ihm dann sagt, du bist der Mann, du hast gesündigt. Nein, das braucht dieser Zöllner gar nicht. Er hat's gecheckt. Er hat's verstanden. Er übernimmt Verantwortung. Er stellt sich ins Licht Gottes und bittet ihn um Vergebung. Sagen wir es nochmal positiv, es kommt nicht auf bestimmte Formulierungen an, nicht auf die Anzahl von Vaterunser-Gebeten oder Psalmen, sondern auf die Haltung. Um den Kern geht es, um das Vertrauen, das daraus spricht an Gott, dass wir uns ihm vor die Füße werfen dürfen, dass wir mit leeren Händen bei ihm Erbarmen erwarten dürfen. So macht mir das Gleichnis, so macht mir der Blick auf den Zöllner Mut. Ich darf mit meinem ganzen Kram, mit meinen dunklen Seiten vor Gott treten und ihn um Vergebung bitten. Und mehr noch, ich muss nichts verstecken. Im Gegenteil, Gott freut sich, wenn ich zu ihm komme. Das spricht für mich aus diesem Gleichnis heraus. Mit meinem ganzen Leben, mit all meinen ungeklärten Fragen, mit den Altlasten der letzten Jahre und Jahrzehnte, wo ich andere übergangen oder gekränkt oder verletzt habe, darf ich zu Gott kommen. Ob der Zöllner nach diesem Gebet im Tempel nun ein besserer Mensch wird, könnte man ja jetzt fragen. Das erzählt Jesus nicht. Jesus hat keine Sorge, dass die Gnade zu billig sein könnte, wie Bonhoeffer einmal gesagt hat. Von Auflagen ist jedenfalls auch nicht die Rede. Die christliche Kirche hat über 2000 Jahre lang, zumindest auf katholischer Seite, neben der Lossprechung auch Wiedergutmachungsleistungen gefordert, wenn man bei der Beichte war. Nein, das ist hier nicht gesagt. Die Gnade ist frei und nicht an Bedingungen geknüpft. Welch eine Chance für unser Beten. Welch eine große Freiheit, liebe Geschwister. Wenn wir wieder auf Zachäus schauen, ein Kapitel später, wissen wir natürlich, er hat sein Leben verändert. Diese Geschichte darf durchaus daneben stehen. Sie ist ein leuchtendes Beispiel, dass etwas Großes in unserem Leben sich bewegen kann, wo wir Vergebung erfahren. Kann Beten schiefgehen? Diese Frage habe ich jetzt uns persönlich gestellt. Wir können sie uns auch als Kirche und als Gemeinde stellen. Als Gottesdienstverantwortlicher unserer Hannoverschen Landeskirche habe ich über 20 Jahre lang zu diesen Fragen sozusagen in meiner Arbeitszeit nachgedacht. Und das war eine große Chance. Ob das gelungen ist mit Gottesdienstentwürfen und Publikationen, weiß ich nicht. Das mögen andere sagen. In jüngerer Zeit habe ich aber über einige dieser Fragen noch einmal intensiver nachgedacht und die möchte ich gerne mit Ihnen jetzt noch teilen, und zwar mit drei Gedanken. Wie geht das mit dem Beten? Am Anfang steht die Bitte, steht die Frage der Jünger: Herr, lehre uns. Lehre uns beten. Bevor Jesus das Vaterunser einführt, seinen Jüngern erklärt, es mit ihnen betet, kommt ihre Bitte. Lehre uns beten. Und dann fängt Jesus ganz schlicht an. Wir kennen es alle, Abba, Vater unser. Wer zuerst nicht an den Vater, sondern lieber an die Mama denkt, also nicht an den Papa, der stellt sich natürlich hier ein mütterliches Bild vor. Das kommt Kindern oft zuerst in den Sinn, wenn sie in Not sind. Paulus sagt im Römerbrief: Manchmal wissen wir nicht einmal das. Manchmal finden wir nicht einmal die Worte für die Anrede und stammeln nur durch die Gegend. Dann hilft uns Gottes Geist, das richtige Wort, die richtige Anrede an Gott zu finden. Hält ihm unsere Angst, unser verlorenes Vertrauen, unsere Sehnsucht hin. Lässt uns Worte finden. Also wer aus irgendwelchen Gründen Gott nicht Vater nennen kann oder nennen will, wir wissen das aus der aktuellen Forumsstudie und auch aus zahlreichen Seelsorgefällen von belasteten Vaterbeziehungen, dann dürfen wir Gott auch anders nennen. Dann ist hinter dem Abba eine treue, barmherzige Kraft, die ewige Güte, die Quelle des Lebens, die belebende Geistkraft, der Freund oder die Freundin. Diese Gedanken sollten uns auch leiten, wenn wir in unserer Gemeinde beten, egal in welchem Kreis, egal ob im Gottesdienst oder woanders. Eine Vielfalt ist wichtig, der Mut zum Stammeln, auch mal zum Schweigen, zum Schlichten: Ach Gott, du weißt schon, was ich meine. Der zweite Gedanke: Unser Evangelium gibt uns eine klare Richtung, dass wir die Rede von der Sünde nicht vorschnell verabschieden sollten. Gott sei mir Sünder gnädig, sagt der Zöllner. Über Sünde predigen ist schwierig und unpopulär, und Menschen zu Sündern abzustempeln ist ein problematisches Handeln, das wir als Kirche lange genug gemacht haben. Das meine ich damit nicht. Ich meine diese Ehrlichkeit, die in einem Sündenbekenntnis oder einer Beichte auch im Gottesdienst vor Gott ausgesprochen wird. Das ist ein wichtiger Horizont in einer Kirche, die selbstkritisch auf ihre ältere und jüngere Geschichte schaut. Deshalb sollte das Sündenbekenntnis aus unseren Gottesdiensten nicht verschwinden. Im richtigen Tonfall wohlgemerkt, aber nicht gänzlich getilgt. Seid ehrlich miteinander, möchte ich sagen. Verzichtet also im Gottesdienst nicht auf dieses Bekenntnis, das mit der Lossprechung, mit dem reinen Evangelium, mit der Zusage der Gnade verbunden ist. Zuletzt noch eine Schleife mehr. Im Vaterunser heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Diskussion der letzten 3 oder 4 Jahre rund um das Thema Missbrauch hat gezeigt, es gibt Menschen, die tatsächlich nicht vergeben können. Vielleicht sind auch unter ihnen Menschen, die etwas Schlimmes erfahren haben und sagen, diesem Menschen kann ich nicht verzeihen. Dann gilt es das ist meine Überzeugung, erst einmal zu akzeptieren, wahrzunehmen, anzunehmen. Seien wir an dieser Stelle also barmherzig. Fordern wir weder uns noch anderen ab, vergeben zu müssen, wo es noch nicht oder nicht möglich ist. Manche seelischen Folgen von Grenzüberschreitungen sind noch nicht verarbeitet. Sie werden es vielleicht in dieser Welt nicht mehr sein. Also kleistern wir nicht zu, was noch nicht verheilt ist. Überlassen wir es Gottes Geist und seiner Güte, dem versöhnenden Gott, dass er hier etwas Neues schaffen kann. Und üben uns in Demut. Das ist der Mut zum Dienen. Gerne dürfen Sie mich nach dem Gottesdienst auf dieses Thema ansprechen. Es bewegt mich sehr. Kann Beten scheitern? Ja, haben wir gesagt, habe ich gesagt. Aber wir sollten eines gewiss nicht tun. Aufhören zu beten. Aus Angst, wir könnten etwas falsch machen, das kann nicht die Perspektive und die Botschaft dieses Morgens sein. Das will Jesus uns nicht sagen, sondern er lädt uns nachdrücklich dazu ein und sagt, betet ehrlich, betet demütig, betet für andere, nicht über andere hinweg und damit auch für euch. Wer in dieser Haltung lebt und glaubt und betet, dem ist Gottes Erbarmen gewiss. Darauf hoffe ich. Amen.